Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo.
Wenn die Luft dünner wird und die ARD um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags fürchtet.
Wenn die Luft dick wird und die Mitarbeiter im NDR gegen die Sparpläne protestieren.
Wenn die Luft heiß ist und Verschwörungstheorien wieder die Runde machen.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Attila Albert. Er ist Mediencoach und hat beim Branchendienst Kress darüber geschrieben, was sich mit der Corona-Krise für Medienmacher verändert. Seine These, Zitat, die Corona-Krise hat den Blick auf die berufliche und persönliche Lebensplanung weiter geschärft. Ist das überhaupt noch der Job, für den ich gekommen bin? Wie sieht die Perspektive aus? Was will ich überhaupt? Die Berufseinsteiger glauben nicht mehr an die klassische lineare Karriere, die langjährigen Profis nicht mehr an die Weiterbeschäftigung bis zur Rente. Vor kurzem hätte das noch beängstigend geklungen. Inzwischen spricht daraus ein entschlosseneres, selbstbestimmteres Denken. Jetzt geht es hier mal um mich.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Herzlichen Glückwunsch an alle, die so denken können, bei denen die Corona-Krise nicht etwa dafür gesorgt hat, dass alle Aufträge wegbrechen, sondern nur dafür, dass der Tag mit Zoom-Meetings gut durchgebucht ist. Herzlichen Glückwunsch an alle auch, die so privilegiert sind, sich jetzt einmal ein wenig um sich selbst kümmern zu können und um den größeren Plan zu festigen. Und nicht darum, dass die 9.000 Euro Soforthilfe vom Staat auf dem Konto landen. Attila Albert spart in seinem Kommentar die dunklen Seiten gerade nicht aus. Das sei der Fairness halber gesagt. Und ich höre das auch von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht mehr so viel reisen möchten, es langsamer angehen möchten. Aber wir werden nach der Corona-Krise nicht in einer komplett anderen Welt leben. Denn die Krise ist wie ein Katalysator für all das, was eh schon im Gange war. Für den Medienwandel mit all seinen Chancen, aber auch mit all seinen Herausforderungen. Und auf die sollten wir genauso blicken und Lösungen suchen, denn die Zeiten werden nicht für alle so romantisch.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das öffentlich-rechtliche Medienmagazin.
Gerade ist in den Sendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine, sagen wir mal, gewisse Unruhe zu spüren. Das dürfte auch mit ein paar Schlagzeilen zu tun haben, die in den vergangenen Tagen zu lesen waren. Und das vor allem bei der Bild.
Da ist vom Aufstand gegen den Gebührenhammer die Rede, und zwar in Teilen der Union. Es geht um den Rundfunkbeitrag, der soll zum Januar von jetzt 17,50 Euro pro Haushalt steigen auf dann 18,36 Euro pro Monat. Aber, das hat dann die FAZ gemeldet, die Unionsfraktionen in drei Bundesländern, die sind inzwischen dagegen.
Das Problem ist, es gilt das doppelte 16-zu-0-Prinzip. Also erst einmal müssen alle 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dafür stimmen und 0 dagegen. Und dann alle 16 Landtage dafür und 0 dagegen, ohne Ausnahme.
Daniel Buß, der schaut für sein Leben gerne auf die Medienpolitik und auch für uns auf dieses Thema. Daniel, was passiert da gerade?
Naja, also da kommen letztlich zwei Dinge zusammen. Zum einen sind Teilen der Politik bei der AfD und der FDP ganz klar, aber eben auch zunehmend in Teilen der Union schon lange die öffentlich-rechtlichen Sender einfach viel zu groß und damit auch viel zu teuer. Es gibt viel zu viele Sender, heißt es dann, zu viele Angebote doppelt. ARD, ZDF, viele Radiowellen, die Ähnliches machen. Zu viel Programm, das auch Private machen könnten, wie Samstagabendshows und Sport zum Beispiel. Das ist alles aus der Zeit gefallen, ist der Tenor. Diese Fraktion wittert gerade offensichtlich die Chance, dem sozusagen endlich mal Einhalt zu gebieten, indem man sagt, nö, jetzt ist mal Schluss. Und zum anderen kommt aber noch die aktuelle Krise dazu. In Zeiten von Corona, wo ja nun vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch die Leute in großen und kleinen Firmen um ihre Existenz bangen müssen, da sei es nicht angemessen, auch noch den Rundfunkbeitrag zu erhöhen.
Jetzt muss man aber auch sagen, bevor der Rundfunkbeitrag erhöht wird, gibt es ja einen langwierigen Prozess, den haben wir gerade hinter uns. Da hat vor allem eine unabhängige Kommission, die KEF, die Finanzen der Sender durchleuchtet und dann gesagt, nach 11 Jahren, es ist an der Zeit, den Rundfunkbeitrag wieder zu erhöhen. Auch für die Sender selbst wird ja alles teurer. Geht das denn so einfach, nach diesem Prozess jetzt noch Stopp zu sagen?
Tja, also tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren geurteilt, den Sendern steht eine sogenannte bedarfsgerechte Finanzierung zu. Die Politik darf den Vorschlag der Prüfkommission nicht einfach so verändern oder sogar ablehnen. Ich sage mal, das ist die Theorie. In der Praxis würde das aber vermutlich den Widerstand verstärken, nach dem Motto, alle leiden, aber die Sender holen sich das Geld. Jedenfalls hat mir auch der ARD-Vorsitzende Tom Buro nach einer Sitzung mit den übrigen ARD-Intendantinnen und Intendanten gesagt, über einen Gang nach Karlsruhe denke er gar nicht nach.
Jeder Abgeordnete kann sich ja davon überzeugen, welche Leistungen wir im Augenblick für die Gesellschaft bringen. Auch wirklich auch mit Ernsthaftigkeit und mit Demut und Bescheidenheit, aber trotzdem mit kritischer Distanz, dass diese Arbeit wichtig ist für die Gesellschaft und dass wir damit wirklich mit viel Fleiß unseren Auftrag deutlich erfüllen. Und ich glaube deshalb nicht, dass es dazu kommen wird, dass die KEF-Empfehlung nach 11 Jahren Beitragsstabilität dass die KEF-Empfehlung dann in den Wind geschlagen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, wobei ich persönlich schon finde, da fühlt er sich vielleicht auch zu sicher. Das wird für ihn jedenfalls einigermaßen ein harter Kampf werden jetzt.
Was würde das denn bedeuten, wenn es am Ende doch anders kommt, als er denkt, also es doch passieren sollte und der Rundfunkbeitrag nicht erhöht würde?
Naja, mein Tipp wäre, dann würden die Intendantinnen und Intendanten doch nach Karlsruhe gehen und sich das Geld erstreiten. Dann ist die große Frage, wie schnell könnte das gehen? So Verfahren in Karlsruhe können auch schon mal 1-2 Jahre dauern. Dann käme vielleicht noch ein Eilverfahren ins Spiel. Die Sender würden sich vielleicht erstmal sozusagen ins Defizit retten und hoffen, dass sie das dann anschließend obendrauf bekommen. Aber es würde schon so eine Art Vakuum entstehen, wo einzelne Sender dann möglicherweise schon präventiv zur Sicherheit, falls das alles doch schief geht, dann schon mal Einsparungen vornehmen müssten. Und das dann, wenn diese Erhöhung ausbliebe, im großen Stil.
Sparmaßnahmen sind ja jetzt schon Thema in der ARD. Auch der NDR spart 300 Millionen Euro in den nächsten Jahren und vieles davon dann auch im Programm.
Ja, das ist mit Blick auf die Erhöhung, die nicht reiche, um die Teuerungsraten auszugleichen. Da kommen beim NDR aber noch ein paar besondere Effekte im KEF-Verfahren dazu. Und der Wegfall der Beiträge für Zweitwohnungen, davon stehen in Küstennähe völlig überraschend besonders viele, auf den Inseln etc. Vor allem kommt hier aber auch noch ein Corona-Effekt obendrauf. ARD und ZDF nehmen weniger mit dem Verkauf von Werbeplätzen ein. Das ist bei Weitem nicht so krass wie bei den Privatsendern natürlich, aber doch spürbar. Und weil leider zunehmend Menschen wegen Corona ihre Arbeit verlieren und auch mit Unternehmenspleiten zu rechnen ist, wird auch der Rundfunkbeitrag weniger bringen. Also auch hier, selbst wenn der Beitrag doch erhöht werden sollte, dann würden weniger zahlen. Die Erträge gingen also doch auch zurück. Und auch da könnte der NDR eigentlich Finanzbedarf nachmelden bei der KEF. Intendant Joachim Knuth sagte aber dies.
Wir sind immer Teil dieser Gesellschaft, integrativer Teil. Und müssen im Blick behalten, dass die Dinge, die wir fordern und erwarten, sozial adäquat sind, dass sie unsere gesellschaftliche Legitimation nicht beschädigen und dass wir uns als Teil einer Gesellschaft begreifen, die ja jetzt in der Corona-Krise und in den kommenden Wochen und Monaten noch viele schwierige Situationen erleben wird. Und deshalb glaube ich, ist es so, wie wir es jetzt machen, vernünftig und Zusätzliches zu fordern, wäre aus meiner Sicht in diesem Moment falsch.
Der NDR, der streicht da jetzt einiges zusammen. Bemerkenswert fand ich da, dass es in der Pressemitteilung hieß, jetzt würden flächendeckend Standards gesenkt und es würde auf Investitionen in Technik verzichtet. Das ist ja etwas, das würde bei klassischen Unternehmen wie der Lufthansa oder auch VW den Aktienkurs crashen lassen. Und dann geht es ja auch noch ans Programm. Unterhaltungssendungen, die fallen weg, aber auch kulturelle und journalistische Angebote wie das Bücherjournal, die Inselreportagen und im Radio. Da beendet der NDR nach Jahrzehnten die Zusammenarbeit mit dem WDR beim Zeitzeichen und auch Sendung wie beim Echo des Tages.
Ja, das stimmt. Bemerkenswert finde ich, dass der NDR auch viel Geld aus dem Gemeinschaftsprogramm herauszieht, also dem ersten. Er wird weniger Tatorte zuliefern und weniger Geld in die DGTO für Spielfilme und Serien stecken und auch den Sportrechte-Etat nicht mehr so aufblasen, sage ich jetzt mal. Bei der Tagesschau und anderen Informationssendungen im ersten wie Panorama soll es aber keine Kürzung geben.
Fallen vielleicht einfach die Tatorte von Till Schweiger weg. Du bist selbst auch betroffen. Mhm. Du arbeitest für ZAP, das Medienmagazin im NDR Fernsehen. ZAP soll seine Inhalte jetzt, Zitat, zunehmend in Online-Angebote und digitale Verbreitung verlagern. Mhm. Was heißt das? Wie wird dabei gespart?
Also ja, da bin ich selbst auch Betroffener. Medienjournalismus ist immer schizophren, ein Stück weit, sage ich dazu immer gerne. Allzu viel kann ich noch gar nicht sagen. Zapp soll es irgendwie weiter im Fernsehen geben. Da bleibt man präsent. Das ist auch ein klares Versprechen. Andreas Zichowitz, der Chefredakteur, hat das auch getwittert, also dokumentiert. Aber eben vermutlich nicht mehr ganz so oft wie bisher. Dafür soll noch mehr im Netz passieren. Was das genau heißt, das muss jetzt aber erstmal rausgearbeitet werden. Da müssen Konzepte entstehen. Jetzt gab es erstmal sowas wie eine allgemeine Ansage. Und da fragen sich natürlich vor allem auch wir freien Mitarbeitenden, die Autorinnen und Autoren einer solchen Sendung, was das für uns heißt. Freie sind in den Sendern ja, kann man fast schon so sagen, die einzige Variable.
Der NDR will also in den kommenden 4 Jahren 300 Millionen Euro sparen und beim NDR sorgt das für dicke Luft. Und die Gewerkschaften, die finden deutliche Worte, DJV, Verdi und die Initiative Freie im NDR, die sprechen von einem Verfall des journalistischen Profils. Zu ihnen, da gehört auch Björn Siebke, er hat selbst für den NDR gearbeitet. Heute tut er es für die Gewerkschaft Verdi in Hamburg und ist jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie bewerten Sie denn die Sparpläne des NDR?
Ja, das ist schon wirklich ein harter Schlag ins Kontor und man spürt auch wirklich, dass es Leute wirklich verunsichert. Das hatten sie im Prinzip doch von ihrem NDR so nicht erwartet. Es sind ja wirklich journalistische Formate auch betroffen. Klar, es geht auch um Unterhaltung, aber das journalistische Profil ist natürlich betroffen, wenn zum Beispiel Zapp, was genannt wurde, plötzlich nur noch sozusagen ein Viertel bis ein Drittel weniger Budget hat, trotzdem aber zusätzliche Digitalangebote stemmen soll. Da fragt man sich schon, wie soll das gehen? Auch die Box, eine Redaktion, die Innovationen bringen sollte, die neue preisgekrönte Formate entwickelt hat, soll komplett gestrichen werden. Da fragt man sich, wo bleibt da die Zukunft des NDR? Eigentlich hat man ja erwartet, dass der Intendant jetzt ein Zukunftskonzept vorlegt und alles, was er tut, ist im Prinzip ein Kürzungskonzept vorzulegen.
Jetzt wird das Programm, was viele ja übrigens auch von außen, die nicht Medien machen selbst, gar nicht wissen, vor allem von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie sehr trifft die das?
Die trifft es mit am härtesten. Natürlich sind auch die Festangestellten betroffen, aber man muss vielleicht wissen, im NDR sind Freie auch anders als bei anderen ARD-Rundfunkanstalten im Prinzip in zwei ganz wesentlichen Punkten sehr schlecht gestellt. Sie haben keine institutionelle Vertretung, das heißt, sie sind zum Beispiel auch im Personalrat nicht vertreten, wo ja die Festangestellten auch mitbestimmen können und Einfluss nehmen können, wie der NDR sich aufstellt. Das können die Freien nicht und sie können auch im Prinzip nie darauf hoffen, dass sie irgendwie eine Form von langfristige Perspektive haben. Andere Anstalten sind da ja deutlich großzügiger. Im NDR, also ihr habt es erwähnt, ich selber habe ja auch beim NDR gearbeitet als freier Mitarbeiter. Es war immer klar, alt wirst du hier nicht. Man hangelt sich mit 1- bis 2-jährigen Rahmenverträgen, im Prinzip mit Kettenbefristungen durchs Leben. Und das wäre ja in dem Sinne sozusagen nicht schlimm, wenn man wüsste, man kann trotzdem bis zur Rente bleiben. Aber der NDR ist da sehr rigoros und schickt die Leute nach 10, 15 Jahren allerspätestens im Prinzip weg. Ohne ja wirklich nachvollziehbare Begründung in vielen Fällen, wenn sie dann einfach nicht weiter beschäftigt. Und sozusagen vor diesem Hintergrund dann quasi auch noch zu sehen, dass im Prinzip, also ja, man kann sagen, wirklich weit mehr als 100 Millionen Euro allein sozusagen auf das Konto der Freien an Sparbeträgen gehen, das schwächt sozusagen die Schwachen nochmal zusätzlich.
Sie haben gerade gesagt, die Festangestellten sind im Grunde auch betroffen, aber können die sich nicht eigentlich am Ende doch zurücklehnen?
Also wir haben dank der Verhandlung der Gewerkschaften und auch dank der Streikbereitschaft sozusagen im vergangenen Herbst von vielen Kolleginnen und Kollegen, haben wir erreicht, dass bei den Festangestellten immerhin für die kommenden Jahre keine betriebsbedingten Kündigungen möglich sind. Aber das, was der Intendant hier vorgestellt hat, das geht ja über die kommenden Jahre hinaus. Das geht ja fast bis zum Ende des Jahrzehnts. Und man fragt sich schon, wenn jetzt hier, ja, wir haben es mal ausgerechnet, wenn man alle Sparvorhaben, auch die sowieso vorher schon in Kraft waren, zusammenrechnet, dann sind das mehr als 360 Stellen, die da jetzt sozusagen auf der Streichliste stehen. Da fragt man sich schon, ja, wie soll das im Prinzip noch sozusagen mit normaler Fluktuation, mit Verrentung gehen? Und man stellt sich auch die Frage, welche Zukunft will denn der NDR da auch seinen Festangestellten noch geben? Das betrifft Auszubildende, die jetzt quasi gerade frisch und engagiert aus ihrer Ausbildung kommen, Mediengestalter, die irgendwie kreativen Input geben sollen in Grafik, in Schnitt, in der Kameraabteilung und irgendwie ein frisches Programm machen sollen. Die stehen jetzt alle vor der Frage, welche Zukunft haben sie überhaupt? Wenn sie befristete Verträge hatten, dann sind die jetzt natürlich als erstes auf der Streichliste. Und da erwarten wir auch als Gewerkschaft, dass es da ein Angebot gibt vom NDR, im Prinzip einen Zukunftstarifvertrag, mit dem feste, freie, alle Beschäftigten des NDR wieder sehen, wohin geht die Reise, welche Perspektive habe ich denn hier überhaupt noch?
Was mich trotzdem ein bisschen wundert, ist Ihr Vorwurf aus der gemeinsamen Stellungnahme mit DJV und der Freien Initiative im NDR. Beim NDR würde jetzt das journalistische Profil verfallen, weil beim NDR ja die Tagesschau entsteht, die im Digitalen extrem erfolgreich auch nochmal ist. Der NDR hat mit dem Coronavirus-Update mit Christian Drosten einen der erfolgreichsten Podcasts überhaupt an den Start gebracht. Es ist berühmt gewordener Wissenschaftsjournalismus. Er hat zusammen mit WDR und Süddeutscher Zeitung den investigativen Journalismus nach vorne gebracht. Inwiefern verfällt denn da das journalistische Profil?
Also das ist vollkommen klar, das sind Leuchttürme, die sollen auch weiterhin strahlen und das ist offenbar tatsächlich so, solche Dinge stellt der NDR nicht grundsätzlich in Frage. Aber wenn man sich anschaut, Beispiel Kulturjournal oder auch das Bücherjournal, das sind Sendungen, die sind lange etabliert und bedienen natürlich auch, ja, natürlich in gewisser Hinsicht eine Nische, aber eine wichtige Nische, die bedienen Kulturprogramme, Kulturbedürfnisse, wo es im Prinzip ja auch darum geht, ja, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir nur sozusagen einem Mainstream folgen oder lassen wir auch Dinge zu, die vielleicht mal ein bisschen links und rechts des Weges sind? Es haben sich jetzt da auch hunderte Künstler, sozusagen Kulturschaffende dagegen ausgesprochen, dass diese Sendungen gestrichen werden. Aber es geht eben auch um Formate, wie ich erwähnt habe, die Box oder beim Hörfunk Zeitzeichen. Das sind aufwendige journalistische Formate, die lange etabliert sind, die auch ihr Publikum finden. Oder auch schlicht und ergreifend Nachrichtenformate wie das Echo des Tages, das Mittagsecho, wo ja einfach Journalistinnen und Journalisten kritische Fragen stellen. Und man hat so den Eindruck, es wird dann doch neben diesen Leuchttürmen doch sehr darauf gesetzt, alles sehr zu verschlanken und im Prinzip die Dinge, die so die Perlen auch teilweise ausmachen, die Besonderheiten ausmachen, die Vielfalt bedeuten, die werden gestrichen und das ausgerechnet in Zeiten, wo man nun wirklich sagen muss, alle oder die meisten sozusagen Mediennutzerinnen und Mediennutzer in Deutschland haben ja jetzt gerade gemerkt in der Corona-Krise, wie wichtig ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist und wie wichtig es auch ist, dass dort vielfältig berichtet wird, in verschiedenen Formaten, mit verschiedenen Themen. Und das wird jetzt alles doch relativ schmal. Und da macht man sich schon doch Gedanken um das journalistische Profil, trotz Drosten und anderer.
Sagt Björn Siebke von der Gewerkschaft Verdi zu den Sparplänen beim Norddeutschen Rundfunk.
Was mit Medien, das verschwörerische Medienmagazin.
Mitten in der Corona-Krise blühen die Verschwörungserzählungen. Sie sind unter anderem ein Thema auf den Corona-Demos, die es in den vergangenen Wochen ja in ganz Deutschland gab.
Diese Virusgeschichte hier ist eine NWO, geplante NWO-Sache, um Europa, die Welt und Deutschland zu zerstören und zu versklaven.
Die BRD ist immer noch besetzt, sag ihnen so, wie das ist. Es ist ein besetztes Land.
Und die stecken alle zusammen. Hier wird eine Agenda durchgeballert zur Eugenik. Also Bill Gates ist ein Eugeniker. Der möchte die Weltbevölkerung dezimieren. Über ein Konzept der NWO.
NWO, neue Weltordnung, das ist auch eine der größeren Verschwörungserzählungen. Das am Ende war Attila Hildmann, der als Koch bekannt wurde und jetzt Verschwörungserzählungen teilt und zu Corona-Demos aufruft.
Jetzt, wo das Thema größer wird, da wird es auch automatisch quasi ein mediales. Wir als Journalistinnen und Journalisten beschäftigen uns auch auf einer Metaebene damit. Und mir fällt da erst einmal auf, Dennis, du sprichst nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungserzählungen.
Ja, weil ich schon was gelernt habe diese Woche,
okay.
Als ich einen kleinen Podcast produziert habe, Cosmo Tech, ein kleines Nebenprojekt von mir. Und dafür habe ich unter anderem mit Pia Lamberti gesprochen. Die hat gerade das Buch Fake Facts geschrieben, das übrigens morgen erscheint und Sie ist Psychologin und Expertin für Verschwörungs Erzählungen. Und sie sagt, diesen Begriff Verschwörungstheorien, den kennen die meisten erst einmal, aber er ist eben problematisch und sie vermeidet ihn.
Wir haben uns gegen den Theoriebegriff entschieden, weil wir ja eben hier nicht von einer nachprüfbaren Theorie sprechen. Wenn ich eine Theorie aufstelle, dann suche ich Evidenz dafür. Wenn die Evidenz nicht da ist, also wenn es keine Belege dafür gibt, dann verwerfe ich die, dann passe ich die an. Das ist ja bei Menschen, die also eine ausgeprägte Verschwörungsideologie haben, eher nicht der Fall. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Netflix-Doku zur flachen Erde gesehen habt. Da konnte man ganz gut sehen, die machen Experimente, die Experimente scheitern alle. Die Erde ist nicht flach, aber sie glauben trotzdem noch daran.
Deshalb kommt man jetzt eher vom Begriff Verschwörungstheorien weg, sagt Verschwörungserzählung oder Verschwörungsideologie, wenn das so Glaubensaspekte bekommt. Ich habe aber schon gemerkt, so diese Woche, wie schwierig das ist, wenn man Menschen irgendwie abholen möchte, die nur Verschwörungstheorien kennen und dann zum Beispiel danach googeln. Suchmaschinenoptimierung, so als Aspekt, da bleibt das nach wie vor ein Begriff, weil die Leute eben danach suchen. Da habe ich es dann doch wieder in die Überschrift gepackt.
Warum? Ja, siehst du, man muss es auch ein bisschen bedienen, dieser Mechanismus.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber warum poppt das eigentlich jetzt so neu auf? Also sind Falschmeldungen nicht im Grunde ein Thema schon seit vielen Jahren?
Sind sie, aber es gibt Unterschiede dann. Das eine ist, was in der Debatte dann oft Fake News heißt, also mit Absicht falsche Informationen zu streuen, gezielte Desinformationen, um Leute auch politisch zu instrumentalisieren. Und das andere sind Verschwörungserzählungen, bei denen man annimmt, es gibt geheime Kräfte. Also irgendwer hat einen Plan im Verborgenen. Und das sind dann verschiedene Dinge, wobei du natürlich Desinformationen nutzen kannst, um Verschwörungserzählungen aufzubauen.
So. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, das Coronavirus, das gibt's nicht, dann ist das erst einmal nur Desinformation. Wenn ich sage, die Regierung behauptet, es gäbe das Coronavirus, um heimlich ihre Gesetze an den Staat zu bringen, dann wird da quasi eine Verschwörungserzählung draus.
Sehr gut aufgepasst.
Ah, okay.
Ja.
Welche Rolle spielt dabei jetzt eigentlich das Internet?
Schon eine. Also wir haben ja so Dinge wie die Algorithmen bei Facebook oder YouTube, die dir immer ähnliche Inhalte zu dem zeigen, was du dir ja gerade eh schon anschaust. Und wer dann so in Verschwörungserzählungen drin ist, der radikalisiert sich darüber möglicherweise auch.
Auf der anderen Seite macht es das Netz doch jetzt eigentlich so einfach wie nie, auch Falschmeldungen auffliegen zu lassen, oder?
Klar, also du kannst checken, wo kommen Bilder her, stimmen einzelne Informationen, dem mal nachgoogeln, diese Dinge. Dazu kommt, es ist auch gar nicht klar, ob das Internet selbst dafür gesorgt hat, dass es jetzt mehr Verschwörungserzählungen gibt. Mit der Einschätzung ist Pia Lamberti zum Beispiel vorsichtig.
Ich vermute, dass die Konfrontation mit Verschwörungserzählungen im Internet einen Effekt hat. Man darf halt nur nicht annehmen, dass es daher kommt. Also es gibt Studien aus den 80ern und wenn du dir da anguckst, wie weit Lügenpresserufe verbreitet waren, also das hat man gar nicht so im Kopf. Das waren, glaube ich, irgendwie 40% oder so der Bevölkerung, die damals gesagt haben, das ist eine linke Lügenpresse und die führt uns ins Verderben. Da war jetzt noch nicht so viel Internet.
Gleichzeitig sehen wir aber auch gerade, dass das Internet eben auch eine Mobilisierung möglich macht, zum Beispiel für die Corona-Demos.
Genau, da spielen dann rechte Medienangebote im Netz eine Rolle, aber auch Seiten und Kanäle bei Facebook und YouTube, auch wenn die Plattformen ja versuchen, deren Reichweite einzuschränken und da mittlerweile Faktenprüfer hinterher sind. Facebook arbeitet ja mit Korrektiv zusammen oder der dpa, haben wir oft ja auch in was mit Medien drüber gesprochen. Das Problem bleibt dann nur, die meisten Leute weichen dann eben aus auf Messenger wie Telegram oder WhatsApp und da spielen Algorithmen und Faktenprüfer nicht diese Rolle. Gerade Telegram ist ein Biotop für Verschwörungsideologen geworden. Wer eine Gegenöffentlichkeit sucht, der geht in diesen Messenger und da geht es dann um Bill Gates, um Juden, um die Bundesregierung. Zum Teil gibt es Aufrufe zur Gewalt. Einige Telegram-Kanäle sind auch die von Prominenten. Attila Hildmann haben wir eben gehört, Xavier Naidoo. Eva Herrmann, die früher die Tagesschau gesprochen hat, die hat da über 100.000 Abonnenten. Die haben Reichweite.
Und die Messenger sind dann auch der Weg, über den die Corona-Demos zu ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen.
Unter anderem. Also es ist da auch nicht mehr ganz so einfach zu sagen, das sind jetzt nur Menschen bei diesen Demos, die falsche Informationen aufsitzen oder an Verschwörungserzählungen glauben. Bei den Corona-Demos laufen ja Reichsbürger mit, Esoteriker, Linke, aber auch Rechtsextreme, Impfgegner und dazwischen dann auch mal Familien mit Kindern. Und Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler aus Tübingen, warnt im Deutschlandfunk vor Pauschalisierungen.
In dem Moment, in dem man jetzt sagt, alles Spinner, alles Hysteriker, alles Paranoiker, das wäre ganz gewiss ein Fehler. Also die Vorschnelle, die Pauschale, Diffamierung, da kann man ganz sicher sagen, die kränkt, die ruiniert den Diskurs und führt zu einer Empörung der anderen Seite. Und dann hat man genau diese Situation. Am Ende des Tages regen sich alle übereinander auf und behaupten, ungerecht behandelt, abgekanzelt worden zu sein.
Und gleichzeitig, sagt er, muss man einen Verschwörungsideologen natürlich trotzdem Verschwörungsideologen nennen und einen Antisemiten Antisemiten. Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung hat dazu geschrieben, wenn wir kein Pegida-Reloaded-Erlebnis wollen, dann sollten die Medien aufhören, Kameras und Mikros in die wütende Menge zu halten und anfangen mit Analyse, Erklärungen und Lösungssuche.
Lieber Dennis, wollen wir noch ein bisschen spielen und abrechnen für heute?
Ich wäre bereit.
Gerne.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Wir müssen ja noch mal ein bisschen schauen, ob wir für sämtliche Medienevents, die irgendwann nach dieser Krise mal anstehen, das Wissen haben, um am Stehtisch zu checken, wer uns da gegenübersteht. Das tun wir jetzt.
Ganz genau. Und ich fange mal an mit meiner ersten Frage. Mhm. Wenn du da die Antwort weißt, dann könntest du auch vielleicht so ein Gefühl bekommen, wer bei einigen der Menschen, die dir bei diesen Steh-Events gegenüberstehen, ist das einer von denen, die jetzt weniger verdient haben, freiwillig?
Ja.
Denn wir haben gerade über die Sparpläne beim NDR gesprochen. Auch der Spiegel, der will sparen, jetzt nochmal zusätzlich 10 Millionen Euro. Mhm. Und sagt in dem ganzen Kontext aber auch mit Blick auf Corona, es sollen Führungskräfte nun freiwillig, so wie das auch bei anderen Medienhäusern der Fall schon war, auf Gehalt verzichten.
Mhm.
Mhm. Und das kommt dann unter anderem auch denen zugute, die eben mehr unter dieser Krise auch tatsächlich leiden. Zum Beispiel eben auch der Verlag selbst, vielleicht auch der ein oder andere sonstige Mitarbeiter. Aber wie viele Führungskräfte werden denn da sagen, na gut, ich gebe was ab, freiwillig oder auch unfreiwillig?
Beim Spiegel.
Beim Spiegel, ja,
fünf.
Genau. Fünf? Nein.
Ich weiß es nicht.
Zehnfache davon.
Ach, 50. Ehrlich, 50?
50.
Also, genau. Dann hat der Spiegel aber ganz schön viele Führungskräfte.
Ich glaube auch. Ich glaube, man nennt das auch gestützte Freiwilligkeit, was da passiert, aber egal.
Gut. Bald steht die Sommerpause an,
mhm,
und die wird bei einigen Sendern und Formaten recht lange dauern, außergewöhnlich lange. Vielleicht Corona, man weiß es nicht. Der Tatort zum Beispiel, mhm, macht lange Pause.
Mhm.
Aber auch die Talkshows in der ARD.
Ja.
Und welche macht am längsten Pause?
Oh, das kann ich dir sagen. Anne Will.
Ja.
Was mache ich jetzt, wenn ich dir die gleiche Frage stellen wollte?
Weiß ich nicht. Ich könnte die Frage auch noch spezifizieren.
Ja.
Wie viele Sonntage macht sie denn Pause?
Wer, Anne Will?
Ja.
Das müsste ich ja ausrechnen.
Ja, absolut.
Sie ist 3 Monate weg, da sind aber 2 lange Monate dabei, also sind das nicht 12, sondern 14.
Ja, es sind 11.
Ah!
Aber gut, ich lasse den Punkt gelten. Aber du musst dir eine neue Frage ausdenken.
Das ist ein echtes Problem.
Ja, ja, ja.
Ich werde erstmal weitermachen mit meiner anderen Frage, was ich auch ganz spannend fand. Es kommt doch so, also es gibt ja doch einige auch Veränderungen im Zuge von Corona, hat vielleicht damit gar nichts zu tun. Aber die Zeit, ja, das durchaus ja nach wie vor sehr erfolgreiche Wochenmagazin, mhm, online wie gedruckt, verändert nach 20 Jahren seinen Claim.
Mhm.
Und künftig wird es heißen, ab Mai nämlich, also in wenigen Tagen, ab Mitte Mai, die Zeit ist anders.
Ja.
Ich möchte aber gerne von dir wissen.
Wie war der alte Claim?
Ja.
Ja, der ist anders, hätte ich direkt sagen können. Der alte Claim war auch so völlig, wo ich so dachte, was, das war deren Claim, der ist mir nie aufgefallen.
Ja.
Aber ich habe ihn vergessen.
Okay.
Nee, du musst ihn mir sagen, es ist wirklich weg.
Genießen Sie die Zeit.
Ach so, ja, genau.
Das hört sich aber auch so ein bisschen eher an.
Ach Mann, ey.
Ne?
20 Jahre, das heißt, es ist von, aus dem Jahr 2000.
Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, es wäre irgendwie von 1970, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber gut. Russia Today hat eine frühere Politikerin aus Österreich als neue Kolumnistin angeheuert. Wen?
Oh.
Amt würde mir reichen, sagen wir mal so, aber Name ist auch nicht schlecht.
Wessen Kolumnistin?
Eine frühere Politikerin aus Österreich ist neue Kolumnistin für Russia Today, den Kreml-Sender.
Kolumnistin aus Österreich.
Ja. Also Politikerin aus Österreich. Jetzt Kolumnistin. Was war ihr Amt oder was ist ihr Name?
ich muss passen. Also mit österreichischen Politikern scheine ich mich nicht auszukennen. Ja.
Karin Kneißl, die frühere Außenministerin.
Okay.
Die ist selbst übrigens parteilos, aber wurde von welcher Partei natürlich nominiert für dieses Amt?
FPÖ.
Genau. Und als die 2018 geheiratet hat, war Wladimir Putin ihr Ehrengast und nach dem Tanz hat sie einen Knicks gemacht vor ihm.
Nein.
Nun ja.
Jetzt das bin ich sagt eigentlich alles. Ich mache jetzt nur eine Frage aus der Kategorie Unterhaltung.
Ja, die du jetzt neu überlegt hast.
Die ich jetzt gerade neu überlegt habe. Und ich habe tatsächlich mal wieder seit langer Zeit gestern Abend so ganz linear Fernsehen geguckt. Mhm. Weil ich nämlich Sing Mein Song sehen wollte.
Ah.
Habe ich festgestellt. Ist ja aber schon letzte Woche angelaufen. War auch sofort wieder bombastisch erfolgreich. Mhm. Und ich möchte gerne von dir wissen, weil wir vorhin ja schon auch über Xavier Naidu sprachen in einem anderen Zusammenhang. Der war ja am Anfang der Moderator. Wie viele Staffeln gibt es jetzt eigentlich davon, inklusive dieser?
Ziemlich viele, glaube ich, weil mir ist
definiere ziemlich viele.
Gestern aufgefallen, das ist echt schon lange. Ich sage jetzt, wie viel darf ich daneben liegen?
Eine.
Echt nur eine?
Ja.
Okay. 13 Staffeln.
Nein.
Nee.
5.
Ach was?
Das gibt es erst seit 2014.
Echt? Ja. Irgendwo ist mir gestern so ein Video untergekommen bei YouTube oder so, wo ich dachte, das ist schon uralt, das Ding.
Das war vielleicht die Hitparade.
Ach, krass. Ja gut, nee, deswegen auch nur eine also, daneben
ich hätte,
ja,
glaube ich, jetzt auch geschätzt, ja. Irgendwie mehr.
Guck mal.
Aber es sind erst 5 Staffeln.
Letzte Frage von mir. Ja. Ich will nicht alles unter den Fetisch der Digitalkompatibilität stellen. Wer hat das gesagt?
Dorothee Bär. Na, die würde das tun.
Das gibt einen Sonderpunkt für Kreativität.
Ja.
Joachim Knut, Intendant des NDR. Sagt aber auch, für die Zukunft sei der Weg in die Nonlinearität trotzdem zwingend. Also ich glaube, er versteht sich wie ein schweres Schiff, wenn er das jetzt alles umlenkt.
Ja, aber man weiß ja auch, wie das so ist mit schweren Schiffen, lenken und rechtzeitig reagieren und so, ne?
Eieiei.
Deutschlandfunk Nova.
Also, wir merken uns 1-0 für Herrn Pähler.
Habe ich tatsächlich gewonnen? Nein,
ja.
Du hast auch was gewusst.
Nein, ich habe nichts gewusst.
Das können wir festhalten so.
Deswegen bin ich raus. Nächste Woche Daniel Fiene wieder hier. Und wir beide wünschen euch bis dahin eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.